Ihr könnt euch Bibeln ausborgen, wer keine da hat. Hinten auf dem Tisch gibt es welche. Wir sind in Lukas 5 heute Morgen. Wir gehen ja Vers für Vers durchs Neue Testament sonntagmorgens. Und ich möchte heute einen größeren Abschnitt durchnehmen. Da bringt es echt, wenn ihr mitlesen könnt. Ich will deswegen einen größeren Abschnitt durchnehmen, damit ihr diesen Kontrast seht. Wir werden heute einen Kontrast sehen zwischen zwei Gruppen von Menschen, die einen völlig anderen Zugang haben zu Gott und zur Gemeinschaft mit Gott und wirklich dem, was das Leben mit Gott ausmacht, was Beziehung mit Gott ausmacht. Erinnert euch vom letzten Mal, Jesus war der große Star. Er war im wahrsten Sinn des Wortes der erste Jesus Christ Superstar, der erste und der einzige. War Zeit großer Popularität, die Menschenmassen sind Jesus nachgelaufen. Und dann hat Lukas uns letzte Woche auch eine neue Gruppe von Menschen vorgestellt und es waren die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Das waren so zwei Gruppen von Menschen, diese Institutionen, wenn wir so sagen wollen, oder Philosophien oder Sekten, je nachdem. Das hat sich in der Zeit zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament herausgebildet. Und die Schriftgelehrten, das waren die Theologen, würde man heute sagen. Als die Israeliten zurückgekommen sind aus Babylonien und Assur aus der Gefangenschaft, konnten viele nicht mehr die hebräische Sprache. Und deswegen konnten sie auch nicht die hebräische Bibel lesen. Und die Schriftgelehrten waren diejenigen, die Hebräisch konnten, und es waren diejenigen, die die Bibel gelehrt haben, um es im heutigen Deutsch zu sagen. Es waren diejenigen, die das Gesetz ausgelegt haben, 5 Bücher Mose, es war das Große für die Juden, der Pentateuch, die Tora, das Gesetz. Schriftgelehrten haben das ausgelegt und haben es angewandt. Und was sie gemacht haben, sie haben ganz viele tausende kleine menschliche Regeln erfunden. Gebote und Verbote für jeden kleinen Bereich des Lebens. Sie haben gesagt, das heißt es, das Gesetz Gottes zu leben. Diese tausenden kleinen Regeln zu halten. Da gab es ganz viel. Verbote, Gebote, vorgeschriebene Waschungen, vorgeschriebene Gebete, diese Leute einfach nachbeten mussten, nachleiern mussten. Und was passiert ist, mit der Zeit wurde diese Tradition der Schriftgelehrten dem Wort Gottes gleichgestellt. So ähnlich wie die katholische Kirche das mit ihrer Tradition gemacht hat. Was diese Schriftgelehrten gemacht haben, sie haben eigentlich eine neue Religion geschnitzt. Eine neue gesetzliche Religion. Das muss uns bewusst sein, das Judentum zur Zeit Jesu war eigentlich mehr eine Religion der Schriftgelehrten als wirklich die Religion des Alten Testaments. War eine Religion der Rabbis. Die Seiten von den menschlichen Kommentaren und menschlichen Regeln haben ein Vielfaches die Seiten von Gottes Wort übertroffen damals. Und dann natürlich, nachdem die jüdischen Leiter Jesus als den Messias abgelehnt haben und der Tempel 70 nach Christus zerstört wurde von den Römern und deswegen keine Opfer mehr möglich waren und das Alte Testament, die alttestamentliche Religion eigentlich nicht mehr möglich war, hat sich das Ganze intensiviert. Und das moderne Judentum heute ist eigentlich eine völlig neue, völlig andere Religion. Muss uns bewusst sein. Das ist nicht die Fortsetzung des Alten Testaments. Nee, Jesus hat gesagt, er ist die Erfüllung des Alten Testaments. Das neutestamentliche Christentum, das ist eigentlich die Fortsetzung oder die Erfüllung des Alten Testaments. Das rabbinische Judentum ist eigentlich die Tradition, die sich aus der Ablehnung von Jesus heraus entwickelt hat. Und die haben versucht, die Religion, ihre Religion, ohne den Tempel, ohne die Opfer, ohne den Messias Jesus irgendwie am Leben zu halten und fortzusetzen. Ihr wisst, die jüdischen Leiter zur Zeit Jesu haben Jesus als Konkurrenz gesehen. Jesus hat ihnen die Show gestohlen. Deswegen waren die so stinkig. Jesus hat sich nicht um ihre kleinen Regeln gekümmert. Und dann 200 nach Christus ungefähr wurden diese ganzen Regeln und diese ganzen Traditionen der Schriftgelehrten zusammengefasst in ein Werk, die Mischna, und die war wieder ein Teil des Talmuds. Die Leute haben ihre eigene Religion geschnitzt. Es war eigentlich eine Selbsterlösungsreligion, wie eigentlich alle Religionen. Es gab einen Rabbi namens Tanit, der hat gesagt, wer im Land Israel lebt und sein Essen mit gewaschenen Händen isst und Hebräisch spricht und morgens und abends brav die vorgeschriebenen Gebete rezitiert, der kann sicher sein, dass er ewiges Leben hat. Selbsterlösung. Du kannst dir ewiges Leben, Beziehung mit Gott erarbeiten. Das ist, was Religion sagt. Durch was immer du tust, durch Meditation oder gute Werke oder dass du Traditionen durchmachst und brav deine Gebete sprichst und Almosen gibst, was immer es ist. Kann ganz unterschiedliche Formen annehmen in unterschiedlichen Religionen. Aber das ist, was Religionen sagen. Du musst dich zu Gott hinarbeiten. Du musst dich selbst erlösen. Alte Testament war eigentlich anders. Die Bibel sagt nirgendwo, dass ein Mensch sich selbst erlösen kann. Paulus hat gesagt, es ist unmöglich, das Gesetz zu halten. Und das Gesetz war nicht dazu da, um Menschen zu erlösen. Paulus sagt, es ist dazu da, um uns zu zeigen, dass wir Sünder sind. Deswegen gab es im Alten Testament Opfer. Das war der Weg, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Nicht irgendein Gesetz zu halten oder irgendwelche Regeln zu halten. Das hat eine andere Rolle. Ich sage nicht, dass wir einfach irgendwie dahin leben sollen, ohne Prinzipien oder ohne Grenzen. Aber du kannst dich nicht zu Gott hin verdienen. Beziehung mit Gott im Alten Testament war nicht durch das Halten von Regeln, sondern durch Opfer. Und diese Opfer sprechen natürlich von Jesus. Johannes der Täufer hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Jesus hat ein perfektes Leben gelebt, das wir nicht leben können. Und er hat sein perfektes Leben als Opfer für uns eingesetzt, hat unsere Schuld auf sich genommen am Kreuz, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Wenn wir das für uns in Anspruch nehmen und sagen, ja Jesus, ich vertraue mich dir an, ich glaube, dass du für meine Schuld bezahlt hast, dann ist das wie eine Überweisung. Durch Glauben wird es wirksam. Meine Schuld wird auf Jesus überwiesen, er hat bezahlt und sein perfektes, heiliges Leben wird mir zugerechnet. Und so kann ich Gemeinschaft mit Gott haben. Wie im Alten Testament, der Mensch war nicht perfekt, der Anbetende, das Opferlamm musste perfekt sein. Und das wurde untersucht und sozusagen der Unschuldige hat den Platz des Schuldigen eingenommen, ist an seiner Stelle gestorben und dann konnte der nicht perfekt war, Gemeinschaft haben mit Gott. Nicht wegen dem, was er tut, sondern wegen dem, was ein anderer sozusagen für ihn getan hat. Gott hat es dem Volk Israel eingeimpft. Jedes Mal, wenn sie geopfert haben, hat sie auf Jesus hingewiesen eigentlich. Du kannst dich nicht selber retten. Du kannst dich nicht zu Gott hinarbeiten. Du kannst es nur schenken lassen. Gnade, das, was Jesus für dich getan hat. Also langer Rede, kurzer Sinn, die Schriftgelehrten waren die Theologen damals, die eine sehr gesetzliche Religion zusammengeschnitzt haben. Und sie haben gesagt, wenn ihr Gott gefallen wollt, dann müsst ihr so leben, wie wir das vorschreiben. Und Religion, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, Religion kann oft sehr was Schweres sein. Und was Gesetzliches, sehr was Kontrollierendes, was Einengendes, was Belastendes. Das kann man in fast jeder Religion beobachten. Mir ist es bewusst geworden, als ich in Israel stand an der Klagemauer und die orthodoxen Juden alle gleich angezogen und die müssen ihre Waschungen machen. Und krassesten wahrscheinlich, als ich in Jordanien war, zur Zeit des Ramadans. Diese Schwere dieser Religion. Leute dürfen nicht essen, dürfen nicht trinken den ganzen Tag. Und die haben dann heimlich getrunken im Bus. Und unser Busfahrer und der Fremdenführer. Und keine Freude, sondern es ist eine irrsinnige Last. Und die Leute denken, sie müssen das machen, damit sie irgendwie Gott gefallen können damit. Oder guck dir mal in Indien die Leute auf der Straße an, die am Krepieren sind und ihre Religion sagt ihnen, du musst ein guter Bettler sein, damit kannst du dich nämlich nach oben verdienen, wenn du wiedergeboren wirst in einem nächsten Leben. Du musst dich zu Gott nach oben arbeiten und wenn du es in einem Leben nicht gut machst, dann musst du wiedergeboren werden und der nächste Versuch und grausame Religion eigentlich. Auch christliche Religion unter Anführungszeichen, was manche Christen sich zurechtschnitzen, kann sehr belastend sein, sehr schwer sein, sehr gesetzlich sein. Du darfst am Freitag kein Fleisch essen. Oder irgendein Dresscode in der Gemeinde. Man muss sich bestimmt anziehen. Und kein Schlagzeug. Oh, ist ganz schlimm. Und nicht tanzen. Und nicht lachen. Weil das ist ungeistlich. Wort Gottes ist was Ernstes, oder? Jesus hat zu diesen Schriftgelehrten seiner Zeit gesagt, ihr legt den Menschen schwere Lasten auf, die ihr selbst nicht tragen könnt. Und ich hoffe, was wir heute sehen, ist diesen Kontrast. Ich hoffe, dass wir heute diesen Kontrast sehen zwischen der Freiheit Jesu, Freiheit der Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, im Kontrast zu dieser religiösen Gesetzlichkeit. Da sind wirklich zwei Welten aufeinander geprallt und ich hoffe, dass uns das heute klar wird. Vielleicht sollte ich noch sagen, die zweite Gruppe, die wir hier sehen, waren die Pharisäer. Die Pharisäer waren sozusagen die Jünger der Schriftgelehrten. Die haben ihr ganzes Leben hingegeben, diese Gesetze und Regeln zu halten, die diese Schriftgelehrten aufgestellt haben. Also all diese Gebete und das Fasten und die Almosen und auf keinen Fall in die Nähe von irgendwelchen Sündern kommen, weil das wird sie unrein machen. Und diese Pharisäer wurden als heilige Männer angesehen. Die wurden bewundert damals. Oh, Mann, ist er heilig. Und die waren auch sehr selbstgerecht. Das ist, was menschliche Religion produziert ist. Selbstgerechte Menschen. Ich war selbstgerecht, als ich aufgewachsen bin. Jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Und wenn mich irgendwer gefragt hat, ja, warum würde Gott dich zu ihm lassen, wenn du mal stirbst? Was würdest du antworten, wenn er dich fragt, warum soll ich dich zu mir lassen? Hätte ich gesagt, ja, ich war doch ein guter Mensch. Bin in die Kirche gegangen. Hab niemanden umgebracht, war doch ein braver Christ. Selbstgerechtigkeit. Die Bibel sagt uns, kein Mensch kann sich ewiges Leben verdienen. Weil kein Mensch ist so heilig wie Gott und das ist der Standard, wenn du mit ihm Gemeinschaft haben willst. Und der Punkt ist, Jesus hat uns heilig gemacht. Das ist, was Jesus für uns getan hat. Wir können uns Gemeinschaft mit Gott nur schenken lassen. Wir können uns nur retten lassen von Jesus. Wir können das nicht selbst tun. Und Jesus konnte das für uns tun, weil er Gott war. Der perfekte, heilige Gott, der Mensch geworden ist, um für uns zu bezahlen. Deswegen konnte er für Schuld aller Menschen bezahlen. Und das war der Punkt, den Jesus letztes Mal gemacht hat. Und war gleich ein Konflikt mit den religiösen Leitern. Erinnert euch, dieser Gelähmte, der zu Jesus kam oder den sie zu ihm gebracht haben und Jesus hat zu ihm gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Die jüdischen Leiter haben gesagt, wer kann Sünden vergeben außer Gott? Und Jesus hat gesagt, damit ihr wisst, dass ich die Macht habe, Sünden zu vergeben. Hey Gelähmter, steh auf und geh nach Hause. Und er hat es getan. Und die jüdischen Leiter haben daran Anstoß genommen, dass Jesus für sich beansprucht hat, Gott zu sein. Aber Jesus ist Gott, deswegen kann er Sünden vergeben. Das ist das Erste. Bei Jesus gibt es wahre Vergebung. Bei Jesus gibt es wahre Beziehung mit Gott. Bei Religion gibt es es nie, weil du bist nie gut genug. Deswegen bist du immer unter irgendeinem Schuldtrip oder schlechtes Gewissen oder musst immer weiterarbeiten, weil du bist nie gut genug. Jesus sagt, komm, relax, ruhe in mir, vertrau mir. Ich habe für dich getan, was du nicht selbst tun konntest. Bei Jesus gibt es Vergebung, bei Jesus gibt es Beziehung. Zweite, was Jesus uns bringt, ist wahre Freiheit. Freiheit von dieser ganzen religiösen Gesetzlichkeit. Und deswegen hatte Jesus Konflikte mit den Religiösen. Das werden wir heute sehen. Lass uns in Vers 27 lesen. Lukas 5, Vers 27. Und danach, nachdem er diesen Gelähmten geheilt hat, ihm die Sünden vergeben hat, danach ging Jesus hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen. Kennt ihn vielleicht, hat eine bekannte Jeansmarke ins Leben gerufen. Levi. Oder wird auch Matthäus genannt. Es war derselbe Mensch. Er war ein Zöllner. Das heißt, er war ein Zolleintreiber für die Römer, beziehungsweise für Herodes Antipas. Kapernaum war an der Via Maris gelegen, an einer wichtigen Handelsstraße. Und er hat dort Steuern eingehoben. Wer von euch bezahlt gerne Steuern? Niemand, hä? Das ist nicht besonders beliebt. Weißt du, wer von euch Finanzbeamte liebt? Jesus liebt sie. Und sie machen nur ihren Job. Aber keiner zahlt gerne Steuern. Und Steuereintreiber war nicht beliebt damals. Zusätzlich hat der Levi natürlich für die Feinde von Israel gearbeitet, für die Römer. Und da stand ein römischer Soldat hinter ihm, um diese Autorität zu demonstrieren. Und Levi hat die Leute ausgebeutet. Das hat damals so funktioniert, dass die Römer gesagt haben, so und so viel wollen wir an Steuern haben von dir. Und dann, was immer er draufgeschlagen hat, das durfte er selber einstecken. Das heißt, diese Steuereintreiber durften ihren Lohn eigentlich selber bestimmen. Und viele von denen haben gewuchert sozusagen. Die haben viel aufgeschlagen und haben sich bereichert auf Kosten der Menschen. Das war ein lukratives Geschäft. Der Levi war ein reicher Mann, aber war ein unbeliebter Mann. Er war ein verachteter Mann. Er war ausgestoßen aus der Gemeinschaft. Die Juden haben einen Zöllner als den ultimativen Sünder gesehen. Abschaum, Verräter, Vaterlandsverräter. Und was ich interessant finde, ist, dass der Levi einen jüdischen Namen hatte. Levi erinnert uns an Leviten, der priesterliche Stamm. Vielleicht war der Levi aus einer Priesterfamilie, aus einer Levitenfamilie zumindest. Wenn wir das Matthäusevangelium lesen, das er geschrieben hat, sehen wir, dass er unglaubliches Bibelwissen hatte. Er zitiert das Alte Testament links und rechts. Mir scheint, dass der Matthäus oder der Levi mal ein religiöser Mann gewesen war. Aber irgendwann in seinem Leben, an irgendeinem Punkt, ist er ausgebrannt von dieser ganzen Religion. Eine äußerliche Religion ist eine Last oft. Oft langweilig. Und vielleicht hat der Levi diese ganze Heuchelei und diese Korruption gesehen in seiner Religion, im Tempel, in den Synagogen. Und irgendwann hat er diesem ganzen religiösen Getue seinen Rücken zugekehrt. Und er ist zu einem Materialisten geworden, zu einem Karrieremenschen. Hat sich gedacht, jetzt lebe ich nur mehr für mich. Hat diesen Job angenommen von den Römern und hat begonnen, die Leute auszubeuten, so richtig Kohle zu machen. Und es heißt hier, Jesus ging hinaus und er sah einen Zöllner. Das ist, was die Menschen gesehen haben, wenn sie den Levi gesehen haben. Ein Zöllner. Oh, oh. Ich mag, was Matthäus schreibt in seinem Evangelium. Da sagt er, Jesus ging hinaus und er sah einen Menschen. Ich mag das. Jesus sah einen Menschen in Levi. Nicht einen Zöllner, sondern er sah den Menschen. Er sah ihn mit den Augen der Liebe. Wir sagen, Liebe macht blind. Ich glaube, es stimmt nicht ganz. Liebe sieht mehr eigentlich. Jesus hat in seiner Liebe durch diese äußere Fassade durchgesehen. Und er hat diesen wirklich armen, einsamen, leeren, desillusionierten, verlorenen Menschen gesehen. Wie siehst du Menschen? Siehst du Zöllner, Sünder, Junkies, Penner, Verbrecher, Ausländer, Punks? Oder siehst du Menschen? Menschen, die Jesus liebt. Menschen, für die Jesus alles gegeben hat. Menschen, die Jesus brauchen. Wir haben viel zu oft so Herzen wie die Pharisäer, statt Herzen wie Jesus. Jesus sah diesen Zöllner mit Namen Jesu am Zollhaus sitzen und er sprach zu ihm, folge mir nach. Wow. Ich glaube, dem Levi war bewusst, dass es in unserem Leben nicht um Materialismus und Geld geht. Ich glaube, der Matthäus, der war sehr leer und hungrig nach mehr in seinem Leben. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich bin aufgewachsen, hatte materiell alles, heile Familie, schöne Freundin, erfolgreich in der Schule, aber in meinem Herzen war ich leer. Ich glaube, so ging es dem Matthäus. Und er hat diese Reinheit und die Freiheit und die Liebe und die Freude und den Frieden in Jesus gesehen. Diese Lebensqualität eines Lebens in Beziehung mit Gott. Und ich glaube, er hat sich danach gesehnt. Ich denke, der Matthäus hat sich gedacht, oh Mann, ich wünschte, ich könnte mit ihm gehen. Aber was soll's, ich bin ein Sünder. Wird Jesus was mit mir Sünder, mit mir Zöllner, mit mir Abschaum was zu tun haben wollen? Ich meine, niemand sonst will was mit mir zu tun haben. Ganz sicher nicht dieser heilige Mann. Also alles, was mir bleibt, ist ein unglücklicher Reicher zu sein. Und ich glaube, der Matthäus war völlig von den Socken, als Jesus sündenlose, heilige Lehrer, der große Dinge im Namen Gottes getan hat, als er bei ihm vorbeigeht und sagt, Levi, folge mir nach. Levi, ich will dich. Geh mit mir, komm mit mir. Wow. Jesus, du willst mich? Ja, Levi, komm. Geh mit mir, folge mir nach. Bist du leer in deinem Herzen? Bist du ein Sünder? Schämst du dich für das, was du getan hast in deinem Leben? Fühlst du dich nicht würdig? Jesus spricht dieselben Worte zu dir. Er sagt, komm, ich will dich. Folg mir nach. Ich will dich heilen, ich will dich retten, ich will dir vergeben, ich will dich gebrauchen. Ich will dich. Folg mir nach. Wer immer du bist, was immer du getan hast in deinem Leben, Jesus will dich. Und er ruft dich. Und dann lesen wir in Vers 28, und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Ich glaube, der Matthäus hat sich radikal bekehrt in diesem Moment. Er hat alles, sein ganzes altes Leben zurückgelassen, seinen sehr lukrativen Job, den er nimmer zurückbekommen konnte. Und er folgte Jesus nach. Ich glaube, er hat die Dinge gesehen wie der Paulus, der gesagt hat, all dieses Zeug, all das, was mir früher so wichtig war in meinem Leben und so viel wert war, das ist Dreck im Vergleich dazu, Jesus zu kennen. Er hat gesagt, mein Leben ist Jesus. Das Leben mit Jesus ist mir wert. Und er stand auf. Und er ging mit ihm. Und er blickte nie mehr zurück. Christentum ist was Radikales. Ja, Erlösung, ewiges Leben ist ein Geschenk, Gottes Vergebung. Wir können es uns nur schenken lassen. Aber das heißt nicht, dass Jesus nachfolgen uns nichts kostet. Nee, es kostet dir dein Leben. Christentum ist nicht, dass du deinem Leben noch irgendwo Jesus hinzufügst. Nee. Und dann lebe ich weiter wie bisher. Nee. Das ist nicht Christentum. Wenn du dich für Jesus entscheidest, entscheidest du dich auch, dir selbst zu sterben. Und für Jesus zu leben. Oder vielleicht können wir besser sagen, Jesus sein Leben durch dich leben zu lassen. Und du wirst dein ganzes Leben verlieren. Jesus hat gesagt, ich habe dich erkauft, du gehörst mir, ich will dich ganz. Also Jünger Jesu sein ist eine radikale Sache. Und viele verstehen das heute falsch. Aber Jesus hat gesagt, wer sein Leben verliert, der wird wahres Leben finden. Anteil an dem ewigen Leben, das Jesus uns gibt. Und das ist weit besser. In Matthäus 16 hat Jesus das gesagt, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und Vers 29, Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus. Und dort war eine große Menge Zöllner und andere, die mit ihnen zu Tisch lagen. Levi wollte sofort seine Leute, seine Freunde mit Jesus in Kontakt bringen. Das ist das natürliche Herz von einem neu bekehrten Jünger Jesu. Ist traurig, dass manche diesen Eifer mit der Zeit verlieren, wenn sie dann so reife Christen werden. Aber hier sehen wir Levi und die ganzen Zöllner und andere Sünder. Und die liegen dort zu Tisch und die essen und die haben eine gute Zeit miteinander. Und jetzt treten wieder die Schriftgelehrten und die Pharisäer auf den Plan. Die sind Jesus nachgefolgt und die haben ihn beobachtet wie die Geier. Aber irgendwas falsch macht in ihren Augen. Und das ist typisch für gesetzliche Menschen. Die sind so die christliche Polizei. Sündenschnüffler sind das. Könnt ihr beobachten. Und für die gesetzlichen Pharisäer waren alle Menschen Sünder, die sich nicht an ihre strikten Regeln gehalten haben. Die haben gedacht, hey, wir sind die Elite, wir sind die Gerechten und hier das gemeine Volk, oh, das sind die Sünder. Die haben die verachtet, die haben die gemieden. Und wie gesagt, die Zöllner, die waren der Inbegriff für Sünder in den Augen dieser selbstgerechten Leute. Und in der damaligen Kultur, wie noch heute im Nahen Osten, mit jemandem zu essen, bedeutet eins zu werden mit dieser Person. Und hier haben wir Jesus und seine Jünger, die eine gute Zeit haben, mit diesen Zöllner, diesen Sündern an dem Tisch. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen, haben sich wahrscheinlich nicht getraut, gegen Jesus persönlich hier zu motzen, aber sie murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst ihr und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Tun wir das? Essen wir mit den Sündern? Wie ist unsere Einstellung? Manchmal haben Christen so eine überhebliche Einstellung wie die Pharisäer. Ich werde mich nicht mit meinen Arbeitskollegen abgeben, mit den Leuten in der Welt. Die leben so ein unmoralisches Leben. Oder wir werden dort Leute einfach in die Gemeinde lassen. Wir werden doch nicht diese Jugendlichen in die Gemeinde lassen, die Piercings haben und die rauchen und die saufen und die kiffen und fluchen und Unzucht treiben. Hey, die Leute, die müssen sich zuerst die richtige Frisur zulegen und das Rauchen aufgeben und sich ordentlich anziehen und dann lassen wir sie in die Gemeinde, oder? Und statt ihnen das Evangelium zu erzählen und sie zu Jesus zu bringen oder Jesus zu ihnen zu bringen, bauen wir Mauern auf und stellen Regeln auf, um die Leute wegzuhalten. Das ist eine Tragödie, das ist nicht Jesu Herz. Das ist passiert vor 30 Jahren, während der Jesus-People-Bewegung. als diese ausgebrannten, drogenabhängigen, kaputten Hippies, die da am Strand in Kalifornien gelebt haben, freie Liebe praktiziert haben, als die zu Jesus gefunden haben. Und dann wollten sie sich Gemeinden anschließen und die Gemeinden haben gesagt, ach, nee, mit Männern mit langen Haaren und ohne Schuhe und hey, wenn ihr in die Gemeinde kommen wollt, müsst ihr euch mal striegeln, müsst ihr euch einen Anzug anziehen, ihr müsst euch mal wie Christen herrichten. Und die haben die ausgestoßen. Und der Pastor Chuck Smith, der Pastor der ersten Calvary Chapel Gemeinde, eine kleine Gemeinde mit 25 Leuten, hat seiner Gemeinde gesagt, Leute, wenn ihr ein Problem habt, dass diese Hippies den Teppich dreckig machen, reißt den Teppich raus. Lasst die Leute kommen. Lasst uns ihnen Jesus bringen. Lasst uns ihnen Gottes Wort weitergeben. Und wenn wir den Menschen Jesus geben, dann kann Jesus sie verändern. Und das wird passieren. Du kannst nicht Jesus treffen und derselbe bleiben in deinem Leben. Aber du kannst die Leute nicht ändern, bevor nicht Jesus ihr Herz verändert hat. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht Christen reformieren. Das ist Schwachsinn. Das will Jesus auch nicht. Jesus will uns nicht reformieren, er will uns ein neues Leben geben. Und er will uns von innen her verändern. Wir können nicht erwarten, dass Leute, die Jesus nicht haben, sich verhalten wie Jünger Jesu. Ich finde es witzig eigentlich. Warum wundern wir Christen uns oder brüskieren uns so, dass Leute ohne Jesus saufen und Drogen nehmen und perverse Dinge tun? Warum wundern wir uns darüber? Ich meine, was sollen die tun? Ohne Jesus? Wir sind leer. Wir sind geschaffen für Gott, für Beziehung mit ihm. Und das Leben ohne ihm ist auf Dauer unerträglich. All dieses andere Zeug befriedigt nicht wirklich, ob das Materialismus oder Beziehungen oder Reichtum oder Ruhm, was immer es ist. Leute sind leer, Leute sind ausgebrannt. Was sonst sollen die tun? Wenn du nicht Jesus hast, dann tust du halt irgendwas anderes. Kiffst dich zu oder kippst dich weg oder sonst irgendwas. Warum wundern wir uns darüber? Frage ist, was tun wir dagegen? Wir haben die Antwort. Warum bringen wir die Leute nicht zu Jesus? Lass uns nicht Superheilige spielen und selbstgerecht werden und arrogant werden, sondern lass uns helfen, Leute zu Jesus zu bringen. Seht ihr, Jesus aß mit ihnen. Es ist nicht, dass Jesus gesündigt hat mit ihnen. Nee, das wollen auch wir nicht tun. Aber Jesus hat sie geliebt. Jesus hat sich ausgestreckt nach diesen Menschen. Jesus hat sich für sie interessiert. Tun wir das. Manche Menschen in der Gemeinde haben diese Einstellung, okay, wir sind die Insel der Seligen. Wir sind die Heiligen und wir wollen eigentlich mit diesen Unheiligen da draußen nichts zu tun haben. Entwickeln so eine selbstgerechte Einstellung, dass wir arrogant werden, runterschauen. Auf Leute, die nicht so leben, wie Gott es sagt. Bibelschule kann solche Dinge fördern. Ich erinnere mich daran, wo ich in die Bibelschule gegangen bin, das war die Insel der Seligen. Das war die christliche Insel. Das einzige Mal, wo du rausgekommen bist mit normalen Leuten, unter Anführungszeichen, Kontakt hattest, war, wenn du irgendwo in die Stadt gingst, um zu evangelisieren, und dann sind wir schnell wieder auf unsere Insel gefahren und hatten unseren heiligen Club irgendwie. Und es war eine tolle Zeit, versteht es nicht falsch. Aber ich glaube, manchmal ist die Art und Weise, wie wir Dinge tun als Gemeinde Jesu, nicht gerade hilfreich. Und ich kenne Leute, denen hat die Bibelschule eigentlich mehr geistlich geschadet, als das ihnen was gebracht hat. Intellektuell sind die gewachsen, aber geistlich hat sie ihnen eigentlich geschadet. Sie sind ein bisschen arrogant geworden. Hey. Wir sind die Macher. Wir sind doch die Heiligen. Wir sind die, die die Bibel kennen. Hey, die Bibel will uns in Kontakt mit Jesus bringen. Und wenn wir Jesus kennenlernen und sein Herz kennenlernen, dann werden wir mehr werden wie er. Und da ist eine Gefahr da drin. Und ich bin für Bibelschulen, versteht mich nicht falsch. Aber wir müssen aufpassen, dass unser Herz an der richtigen Stelle bleibt. Dass wir Jesu Herz haben. Dass wir nicht Pharisäer werden. Das wäre kontraproduktiv. Das wäre genau das Gegenteil der Absicht von den Leuten, die die Bibelschulen machen. Ich weiß, unsere Bibellehrer waren tolle Vorbilder und waren tolle Menschen. Aber bei manchen ist es irgendwie falsch angekommen. Und Gott ist gnädig und treu und er kann diese Dinge nachher wieder brechen. Aber lasst uns aufpassen, dass wir nicht die falschen Herzen bekommen. Als Gemeinde Jesu. Dass wir nicht irgendwie so ein Elite-Denken hier fabrizieren. Vers 31 sehen wir die Antwort Jesu. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Hey, die Gemeinde ist nicht der Club der Superheiligen, sondern wisst ihr, was wir sind? Wir sind die Kranken, Leute. Wir sind heute hier, weil wir Sünder sind. Deswegen brauchen wir Jesus. Und dafür ist die Gemeinde da. Die Gemeinde Gottes ist ein Krankenhaus. Und Jesus ist der Arzt. Jesus ist ein wunderbarer Arzt. Er stellt die richtige Diagnose, sagt, hey, du bist ein Sünder. Er hat die perfekte Therapie dafür. Ich bin gestorben für deine Schuld. Und wisst ihr, was das Beste ist? Er hat den Preis schon bezahlt. Er hat die Rechnung schon bezahlt. Was für ein Arzt tut das heute noch? Ha? Und die Gemeinde ist der Ort, wo Menschen heil werden können in Jesu Gegenwart. Also komm zu Jesus, lass dich heilen, lass dich reinigen, lass dir vergeben, lass dir neues Leben schenken. Wir müssen nicht dieselben bleiben. Seht ihr, Jesus ruft Sünder zur Buße, das heißt zur Umkehr. Er will unser Leben ändern. Das ist sein Herz. Aber er tut es von innen heraus, nicht durch irgendwelche Regeln oder Vorschriften von außen, durch irgendwelchen Zwang und Manipulation und Gruppendruck. Das bringt's überhaupt nicht, wenn ihr euch wie brave Christen verhaltet, weil ihr in der Gemeinde sitzt. Und weil wir euch beobachten. Frage ist, was ist in deinem Herzen? Was ist, wenn dich niemand beobachtet? Wie lebst du dann? Da findest du raus, wie deine Beziehung mit Gott wirklich ist. Nicht durch äußere Motivation, sondern durch innen heraus. Warum ist Jesus nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen? Was denkt ihr? Ja. Jesus kann für einen selbstgerechten Menschen nichts tun. Wisst ihr das? Jesus sagt, wir müssen arm werden im Geiste. Demütig werden, wenn wir gerettet und wenn wir heil werden wollen. Die Bibel sagt uns, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Stolzen, aber dem Demütigen, dem schenkt er Gnade. Und hier die Pharisäer, die Schriftgelehrten nehmen Anstoß an der Freiheit der Jünger. Hey, die genießen das Essen und das Trinken und die lachen und die haben eine gute Zeit und für gesetzliche Menschen ist es nicht koscher. Die fühlen sich schuldig, wenn sie eine gute Zeit haben, wenn sie das Leben genießen. Vers 33, sie sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes oft und verrichten Gebete? Ebenso auch die Pharisäer, die haben zweimal in der Woche gefastet, war vorgeschrieben. Die deinen aber essen und trinken. Seht ihr, Gesetzlichkeit, alles ist von außen aufoktroyiert. Aber deine Jünger, die essen und die trinken. Und Jesus sprach zu ihnen, ihr könnt doch nicht die Hochzeitsgäste fasten lassen, während der Bräutigam bei ihnen ist. Es werden aber Tage kommen und dann, wenn der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, wenn Jesus gekreuzigt wurde und begraben war, in jenen Tagen werden sie fasten. Nicht wegen äußerem Druck oder weil ihnen irgendjemand sagt, sie müssen das tun, sondern von sich aus, von Herzen. Jesus sagt im Prinzip diesen religiösen Sündenschnüfflern, hey, lass die Jünger in Ruhe. Hey, lass sie das Essen und die Gemeinschaft und die Beziehung mit mir genießen. Und dann gibt er ihnen zwei Bilder. Erste, Vers 36. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen: Niemand schneidet einen Flicken von einem neuen Kleid und setzt ihn auf ein altes Kleid, sonst wird er sowohl das Neue zerschneiden, wie auch der Flicken von dem Neuen zum Alten nicht passen wird. Und Markus sagt uns in der Parallelstelle in seinem Evangelium, das neue Flicken wird das alte Kleid sogar zerreißen. Also das Bild von einer alten Jeans von mir aus, und du hast einen Riss drin und du flickst es mit einem Stück von einem neuen Jeans. Und dann wäschst du das Ganze und das neue Stück geht ein und zerreißt das alte. Das macht man nicht. Also ein Bild, was wir alle verstehen. Ihr Pharisäer, ihr seid alte Kleider. Und das Neue, was ich tue, das passt nicht in euer System. Ich passe nicht in eure Schubladen. Meine Jünger, der Levi hier, der passt nicht in eure Schublade. Und ihr sagt ihnen, ich werde mein Reich, ich werde meinen Bund nicht auf euren alten Traditionen aufbauen. Zweite Bild sagt uns dasselbe. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er selbst wird verschüttet werden und die Schläuche werden verderben, sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Schläuche haben damals aus Tierhaut bestanden. Ist ein bisschen ekelhaft, ne? Aber wir haben so eine Ziege oder was immer umgebracht und dann haben sie der die ganze Haut abgezogen, so in einem Stück. Und haben da, wo die Beine waren, irgendwo die Löcher, das haben sie zusammengenäht und da haben sie dann ihre Getränke reingefüllt, was normalerweise Wein war damals. Und neue Häute, die waren geschmeidig, dehnbar. Wenn die alt und trocken geworden sind, dann sind sie brüchig geworden und waren nicht mehr flexibel. Das ist das Bild, was Jesus hier benutzt. Deswegen neuen Wein, der noch gärt, der sich ausdehnt, füllt man dann in alte Schläuche. Weil sonst reißen die und brechen. So einen neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Also dasselbe Bild hier. Jesus sagt, ich werde mein Reich nicht in eure alten Strukturen und in eure alten Traditionen einpassen. Und dann sagt ihm Vers 39, und niemand will, wenn er den alten getrunken hat, neuen, denn er spricht, der alte ist milde. Kann man beobachten. Ne? Leute, die Menschen wollen nicht gern neue Dinge, sie sind nicht offen dafür. Wenn die mal in ihren alten Traditionen feststecken, nichts Neues mehr. Versuch mal, alte Traditionen in einer Gemeinde zu verändern, zum Beispiel. Viel Spaß dabei. Sag mal, den neuen Musikstil einzuführen. Und das sind alles unwichtige Fragen, sind irgendwie Stilfragen einfach. Aber probier mal, solche Dinge zu ändern. Die Leute, die sich wohlfühlen in ihrem alten Stil, in ihrer alten Tradition, die wollen das Neue nicht, die widerstehen Neuerungen. Deswegen ist es mal sinnvoller, neue Gemeinden zu gründen, als krampfhaft versuchen, alte zu ändern. Hey, wir wollen den neuen Wein doch nicht verschütten. Auf der anderen Seite wollen wir auch nicht, dass die alten Schläuche reißen. Ich meine, Jesus hat alle Menschen lieb und die Leute, die auf die Art anbeten und die Leute, die auf die Art anbeten. Und ich glaube, wenn wir verschiedene Konfessionen, verschiedene Gemeinden nicht als Konkurrenz sehen, sondern als Ergänzung und als Segen, die begegnen Gott hier, die begegnen Gott da, jeder so, wie es ihm entspricht, hey, preis ihm Herrn. Das ist eine wunderschöne Sache. Schnell noch, wir wollen uns noch zwei Konflikte zwischen den alten Schläuchen und dem neuen Wein ansehen. Kapitel 6, Vers 1. Und es geschah am Sabbat, dass er durch die Saaten ging und seine Jünger die Ähren abpflückten und aßen, indem sie mit ihren Händen zerrieben. Das war biblisch völlig okay. Das biblische Konzept war, das ganze Land gehört Gott und wir Menschen, wir sind Verwalter. Wir sind oft selbstsüchtig. Wir denken, dass das, was Gott uns anvertraut hat an Besitz, dass es uns gehört. Und wir wollen nicht teilen mit anderen. Aber damals war es so festgelegt. Im 5. Mose 23 Gesetz, da war das festgelegt. Es ist okay, wenn du auf einer Reise bist oder auf einer Wanderung bist und du bist hungrig, dann darfst du deinen eigenen Hunger am Wegrand stillen. Einfach bei dem, was hier wächst. Du gehst durch die Weinberge, darfst eine Weinrebe abrupfen und darfst essen. Oder was die Jünger getan haben, du gehst durch ein Feld, darfst die Körner abruppeln und du darfst essen. Das war Teil von Gottes Fürsorge. Nun, du durftest nicht deine Aldi-Tüte mitnehmen und da einsackeln, abernten, mehr mitnehmen, als du Hunger hattest. Das war nicht erlaubt. Das wäre Diebstahl gewesen. Aber was die Jünger hier getan haben, das war völlig legal, das war völlig okay. Das Problem war, dass sie es am Sabbat getan haben. Und es hat wiederum die Vorschriften der Schriftgelehrten verletzt. Die haben gesagt, Ehren abpflücken, das bedeutet ernten. Und die Körner freiruppeln, das bedeutet mahlen. Und die Spreu von der Hand blasen, das bedeutet worfeln. Und das ist Arbeit. Und das ist streng verboten am Sabbat. Seht ihr, was die Schriftgelehrten getan haben hier? Die gesetzlich, die haben Gottes Herz, Gottes Absicht eigentlich total nicht verstanden. Gott hat sein Gesetz zum Segen gegeben, zum Schutz für uns Menschen, nicht als Gefängnis. Gott ging es um die Menschen eigentlich, nicht um die Regeln. Und diese Schriftgelehrten haben durch ihre Auslegungen das Wort Gottes eigentlich völlig verdreht. Also Sabbat. Was war Gottes Herz für den Sabbat? Gott hat gesagt, du sollst den Sabbat halten. Einen Ruhetag, wo du dich auf Gott ausrichtest, wo du ein Rendezvous hast mit Gott. 6 Tage sollst du arbeiten, einen Tag sollst du ruhen. Hey, das ist heil, das ist gut, das ist ein Segen. Das war Gottes Herz. Was haben die Schriftgelehrten draus gemacht? Die haben gesagt, okay, Sabbat, du darfst nicht arbeiten. Und sie haben festgelegt, das bedeutet, du darfst nur 2000 Schritte gehen an diesem Tag. Und dann haben sie lauter Ausnahmeregeln irgendwie erfunden, um ihre eigenen Regeln, die sie selber nicht halten konnten, irgendwie zu umgehen. Sie haben gesagt, du darfst nur 2000 Schritte gehen am Tag, außer wenn du ein Seil hast, dann darfst du so weit gehen, wie dein Seil reicht. Ich habe gelesen unlängst in der Zeitung, dass sie in Wien versuchen, die jüdische Gemeinde um einen Bezirk irgendwie so eine Art Seil zu spannen auf Masten, damit die Leute sich am Sabbat weiter bewegen dürfen. Sie haben auch gesagt, Sabbat halten bedeutet, du darfst nichts Schwereres tragen als eine getrocknete Feige. Also wenn deine dritten Zähne schwerer sind als die Feige, tut mir leid. Das wäre Arbeit, wenn du das am Sabbat trägst. Du durfst es am Sabbat auch kein graues Haar ausreißen, denn das bedeutet, du erntest. Das steht alles im Talmud, das sind Geschichten, das ist wirklich, was die Leute gesagt haben. Du dürftest am Sabbat spucken, aber nur auf Felsen. Weil wenn du auf die Erde spuckst und dann rinnt irgendwie so ein Tropfen und zieht so eine Furche, dann bedeutet das, du bist am Pflügen. Du dürftest am Sabbat ein Leben retten, aber du dürftest auf keinen Fall irgendjemanden heilen. Also wenn jetzt das Haus deines Nachbars eingestürzt ist, dann dürftest du fragen, hey, ist alles okay? Und wenn er gesagt hat, ja, ja, ist okay, ich bin am Leben, dann hast du gesagt, okay, ich komme morgen wieder, weil heute ist Sabbat, ich kann dir nicht helfen. Das ist, wie die Leute gedacht haben. Im Talmud gibt es 24 Kapitel voll von solchen Regeln, was es bedeutet, den Sabbat zu halten. Das ist übrigens noch heute so. Als ich in Israel war, jetzt im Februar, waren wir am Sabbat im Hotel, da gibt es einen Sabbataufzug. Aufzug, der automatisch in jedem Stockwerk stehen bleibt, dass die Leute keinen Knopf drücken müssen. Weil wenn du den Knopf drückst, dann bedeutet es, ein Stromkreis wird geschlossen und das bedeutet Feuer machen und Feuer machen ist am Sabbat verboten. Nach der Meinung von dem ultraorthodoxen Rabbi Shuel Eliyahu dürfen virtuelle Tiere am Sabbat nicht gefüttert werden. Und der Anlass war ein Jugendlicher, der sein virtuelles Tier, kennt ihr diese, wie heißen die Dinge? Tamagotchis. Der wollte halt sein elektronisches Tier nicht verhungern lassen, nicht eingehen lassen, aus Mangel an digitaler Zuwendung. Und der Rabbi hat gesagt, nee, am Sabbat darfst du das nicht tun. Das wäre Arbeit. Ein ehemaliger israelischer Chefrabbiner hat den Kindern verboten, einen Schneemann zu bauen am Sabbat. Nicht erlaubt. Hey, die armen Kinder, die unter solcher Religion aufwachsen. Ich meine, das ist schwere Lasten. Mein Lieblingsgebot, habe ich 98 in der Zeitung gelesen, habe ich mir ausgeschnitten, aufgehoben. Da heißt es, Obadiah Josef, Rabbiner und geistlicher Mentor der einflussreichen Schafspartei in Israel, hat einen neuen Erlass, in einem neuen Erlass das Nasebohren am heiligen jüdischen Sabbat verboten. Laut Josef verletzt das Nasebohren strenge Sabbatgesetze, weil dabei versehentlich dünne Haare aus den Nasenlöchern herausgerissen werden könnten. Dadurch würde gegen das Sabbatverbot verstoßen, sich in irgendeiner Weise die Haare zu schneiden. Kein Witz, war in der Zeitung, Leute. Unlängst habe ich gelesen, da ist es, da ein ultraorthodoxer Fluggast befürchtete, sich nach dem Start vom Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv beim Überfliegen des Friedhofs der Stadt Holon zu verunreinigen, trat er seinen Flug vollständig in Plastikfolie gehüllt an. Dazu hat er ihm seinen Rabbiner geraten. Und die El Al hat die Beförderung dieses Fluggastes verweigert, aus Sicherheitsgründen. Aber es ist das Denken dieser Leute, das ist heute noch so. Und die Jünger waren sich sicher bewusst, dass sie die Traditionen der Schriftgelehrten gebrochen haben. Aber die Gemeinschaft mit Jesus hat sie freigemacht von diesen Traditionen der Menschen. Die konnten diese schweren Lasten, diese Traditionen, diese Erwartungen der Menschen ablegen. Ich mag das. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und er hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das haben die Jünger erfahren. Wenn wir Gemeinschaft mit Jesus erfahren, dann wird Jesus uns immer mehr frei machen von unseren menschlichen Zwängen, diesem Gruppendruck, Menschen, Furcht, Unsicherheit. Und wenn wir Gottes Wort kennenlernen, dann wird es uns frei machen von menschlicher Gesetzlichkeit. Vers 3, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr auch dieses nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren hungerte? Das war jetzt nett, er sagt den Leuten eigentlich mit anderen Worten, ihr kennt Gottes Wort nicht. War eigentlich ein bisschen beleidigend für diese Schriftgelehrten, weil alles, was sie getan haben, den ganzen Tag lang haben die gelesen. Und er sagt zu ihnen, hey, habt ihr nicht gelesen? Die haben gelesen, aber sie waren blind für die Wahrheit. Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß und auch denen gab, die bei ihm waren, die doch außer den Priestern allein niemand essen darf? Das ist eine Begebenheit in 1. Samuel 21. Als David auf der Flucht war vor Saul, ist er zu dem Bundeszelt gekommen, zu dem Hohepriester Ahimelech, und hat sich die Schaubrote geben lassen, die vor dem Heiligtum gelegen sind. Und die durften normalerweise nur die Priester essen. Nach 7 Tagen sind die hier vor dem Herrn gelegen, 12 Brote für jeden Stamm der Israeliten einen. Hat wieder Jesus symbolisiert, dass ich bin das Brot des Lebens. Priester hatten wahrscheinlich weniger Blähungen als andere Menschen, die mussten immer das alte Brot essen. Aber dieses Brot durften nur die Priester essen. Und doch David, als er hungrig war, hat er genommen und hat seinen Männern gegeben. Seht ihr, Gottes Absicht war, die Priester zu versorgen mit diesen Schaubroten, aber seine Absicht war deswegen nicht, die anderen verhungern zu lassen. Das war nicht Gottes Herz. Sein Gebot, sein Gesetz sollte den anderen Menschen nicht schaden. Und deswegen war menschliches Bedürfnis wichtiger als die Einhaltung von irgendwelchen religiösen Ritualen oder Vorschriften. Gott geht's um die Menschen. Gott geht's nicht um die Regeln, um Gesetzlichkeit. Das war der Unterschied. Den Pharisäern ging es um die strenge Einhaltung von diesen Regeln, diesen Ritualen, diesen religiösen Vorschriften, selbst auf Kosten von den Menschen. In Markus 2 in der Parallelstelle sagt Jesus zu diesen Leuten, hey, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Hey, das war Gottes Herz, es war für die Menschen da. Und so oft benutzen Religionen Gottes Wort, um die Menschen zu versklaven und zu knechten. Diese Schriftgelehrten mit ihren vielen Regeln haben eigentlich völlig verpasst, was Gott gemeint hat. Und ich bin sicher, die haben es nicht böse gemeint, eigentlich. Aber trotzdem haben sie den Dampfer völlig verpasst. Für diese Pharisäer bestand ihr Glaube, ihre Religion aus Ritualen. Bestimmte Gebote, Verbote, Vorschriften zu folgen. Für Jesus bestand Gottes Dienst darin, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben und zu dienen. Und in Vers 5, und er sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen ist Herr auch des Sabbats. Damit hat er wieder beansprucht, Gott zu sein eigentlich. Ich bin Herr des Sabbats. Das hat ihnen auch nicht geschmeckt. Zweite Begebenheit noch zum Abschluss schnell. Wahrscheinlich der schlimmste Auswuchs von dieser Religiosität. In Vers 6 lesen wir, es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Und es war dort ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Also der war irgendwie behindert. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber lauerten darauf, ob er am Sabbat heilen würde, damit sie eine Beschuldigung gegen ihn fänden. Wie gesagt, die Rabbis haben gelehrt, du darfst ein Leben retten am Sabbat, aber du darfst nicht heilen. Also wenn hier einer am Verbluten ist, darfst du die Blutung stillen, aber du darfst nicht irgendwas tun, was zur Heilung beitragen würde. Das musst du warten bis an den nächsten Tag. Und denen war es wichtiger, die Gebote zu halten und nicht zu arbeiten, als jemandem was Gutes zu tun. Die hätten gesagt, hey, der Behinderte, der kann warten. Er ist schon so lange behindert, kann bis morgen warten. Also Gesetzestreue war ihnen wichtiger als dieser Mensch. Religiöse Pflicht wichtiger als Barmherzigkeit. Und ich denke, es war eine Falle für Jesus. Sie waren da, die haben gelauert. Ich mag, dass Jesus nicht klein beigibt. Jesus hat gesagt, hey, ihr sucht die Konfrontation? Okay, bitte. Ich mag das. Jesus war ein gestandener Mann. Er war gewillt, Konflikte durchzustehen zum Wohl von anderen. Er aber wusste ihre Überlegungen und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und stell dich in die Mitte. Okay, er wollte einen Konflikt haben. Okay, stell dich in die Mitte. Hier vor allem, er demonstriert hier was. Er aber stand auf und stellte sich hin. Ich frage mich, wie der Typ sich gefühlt hat. Oh, oh. Jesus sprach nun zu ihnen, ich will euch fragen, ob es erlaubt ist, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu verderben. Und ich schätze mal, er hat keine Antwort bekommen auf diese Frage. Und nachdem er sie alle ringsherum angeblickt hatte, eine Runde gesehen, sprach er zu ihm, zu dem Gelähmten, streckt deine Hand aus. Und er tat es und seine Hand wurde wiederhergestellt. Klack, 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 klack. War wieder perfekt. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich untereinander, was sie Jesus tun sollten. Seht ihr, das war der Kontrast zwischen Jesu Herz und dem Herz dieser Pharisäer. Die haben gesagt, ah, du darfst nicht heilen, aber sie haben sich beraten am Sabbat, wie sie Jesus umbringen konnten. Das war irgendwie okay für sie. Einfache Anwendung für uns heute. Erstens in Beziehung zu deinen Mitmenschen. Bist du mehr ein Pharisäer oder bist du wie Jesus? Geht es dir mehr um die Einhaltung von irgendwelchen Regeln oder geht es dir um das Wohl von Menschen? Bist du jemand, der Regeln lieb hat oder der Menschen lieb hat? Zweitens, wie ist deine Beziehung mit Gott? Ist es eher eine gesetzliche Arbeitsbeziehung oder ist es eine persönliche Beziehung, eine Liebesbeziehung? Heißt Christsein für dich vor allem das Befolgen von Regeln oder Beziehung mit Jesus? Bist du religiös oder bist du verliebt? Und dritte Frage, warum tust du, was du tust? Tust du es aus religiösem Druck, weil du irgendwie von außen kontrolliert wirst? Oder tust du es von Herzen, weil du von Jesus von innen her motiviert bist? Das ist der neue Bund. Jeremia 31, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Jesus hat uns gerettet für Beziehung. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und ich bitte dich, Herr, dass du unsere Herzen prüfst. Und dass du uns zeigst, Herr, wo unser Herz ist. Und ich bitte dich, Gott, dass du uns dir ähnlicher machst. Und dass du uns bewahrst, Herr, dass wir nicht zu Pharisäern werden und zu gesetzlichen, äußerlich religiösen Menschen, die wirklich dein Herz verfehlen.
Jesus, wir wollen Nachfolger von dir sein. Mach uns frei von unserer Gesetzlichkeit. Darum bitte ich dich. In Jesu Namen.